Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Motorradfreunde, mit unserer Folge zur Werkzeugrolle haben wir zum Thema Werkzeug ja schon einiges vorweggegriffen. Deswegen wollen wir jetzt heute mal über die Basics sprechen, denn in der Garage schraubt man ja normalerweise viel häufiger als unterwegs. Ich bin Ferdinand Heinrich Steiger, ich bin Podcaster und Reiseredakteur bei Motorrad und jetzt begrüße ich erstmal Service-Ressortleiter Robert Glück.
Servus Ferdi, schön mal wieder mit dir plaudern zu dürfen.
Welches Werkzeug, gleich mal als Einstiegsfrage, welches Werkzeug hast du denn als letztes gekauft?
Als letztes gekauft habe ich in der Tat einen Drehmomentschlüssel von Vera. Und zwar einen Drehmomentschlüssel, der bis 20 Newtonmeter kann, meine ich, um auch am Fahrrad mit den richtigen Drehmomenten arbeiten zu können.
Ich habe mir einen, da muss ich erstmal nachschauen, wie das denn jetzt auch korrekt heißt. Ich habe mir einen Federzieher gekauft. Sowas hatte ich nämlich selbst auch noch nicht. Und ich habe letztens mal meinen Hauptständer erst abgebaut und dann ein paar Monate später wieder angebaut und habe dann schnell gemerkt, das Abbauen ging schon irgendwie, aber das die Feder wieder einhängen, das ging dann mit dem, was da so rumlag, hat das dann doch nicht so
nicht
ganz
so gut. Einfach.
Nee, und das war jetzt auch zum Glück keine teure Anschaffung, aber das wäre dann schon echt in den Bereich Murksen gegangen und das ist vielleicht auch sowas, wo wir heute noch drauf kommen. Man beginnt
genau da dann gerne mit einem Schraubendreher zu hebeln und haut dann sofort den Lack kaputt.
Man kann auch improvisieren, aber meistens wird das dann nicht ganz so optimal.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich hatte das Glück, lange Jahre schon vor der Tätigkeit im Servicebereich bei PS gearbeitet zu haben. Da hat man ab und zu noch Auspufftests gemacht und diese Federzieher waren bei Zubehörauspufftöpfen damals immer mit dabei. Das heißt, ich habe noch heute, glaube ich, einen Fundus von 5 oder 6 so Dingern wohl verteilt in der Werkstatt. Also wenn ich einen brauche, finde ich ihn nicht. Und wenn ich ihn nicht brauche, dann liegt er im Weg rum. Also die Dinger musste ich Gott sei Dank nicht anschaffen. Die sind schon seit Jahrzehnten quasi im Bestand.
Ja, und wir haben ja 2 Kernfragen uns vorher überlegt, die sich so ein bisschen durchziehen werden heute. Das eine ist, man sagt ja immer gern Männerschmuck und nice to have. Oder ist es ein Must-have für Motorradfahrer? Willst du die Frage gleich beantworten schon mal für dich oder lassen wir die erstmal so stehen?
Ach, lass uns mal anreißen, weil ich glaube, beim Thema Männerschmuck, da holen wir die meisten Zuhörer ab, weil es ja schon
die meisten
Tat,
Zuhörer auf jeden Fall.
Ja, die Ihnen, die werden wahrscheinlich jetzt die Augen rollen, sagen, mach das aus, ich will es nicht hören. Oder aber sie hören ganz genau zu, um zu verstehen, warum denn ein Mann Werkzeug braucht. Ich finde, Männer haben nicht viele Möglichkeiten, Schmuck zu tragen. Das ist auch irgendwie so ein Allgemeinsatz, ne? Es gibt Uhren für Männer und es gibt Schuhe. Und wenn man auf beides nicht steht, dann bleibt halt nur noch die Flucht ins Werkzeug. Und man greift ganz gerne, man träumt eigentlich ganz gerne immer von dem super-duper Werkzeug, mit dem man sich dann schmücken kann. Die Frage ist tatsächlich, ist es notwendig oder nicht? Wenn man Bock hat und Budget hat, kann man sich natürlich vom Regal ganz oben gönnen. Ehrlich gesagt, groß Sinn macht's nicht und es ist auch immer ein bisschen abhängig von der räumlichen Situation und auch der Tiefe oder der Komplexität der Arbeiten, die man durchführen möchte. Und da ist mal wieder so beim Thema Schmuck ist es halt tatsächlich immer so eine Budgetfrage. Wenn man aber so ein bisschen mit Hirn und Verstand rangeht, merkt man ganz schnell, dass jetzt diese große amerikanische Marke vielleicht gut aussieht, aber
weißt du, diese roten Kästen, die dann gut gefüllt sind, die man sich gerne
reinstellt. Ja, aber Freddy, diese roten Kästen der amerikanischen Marke, die gibt's auch in schwarz und dann sind sie noch mal teurer. Weil, weißt du, wie es ist, zu dieser Gold-Amex kam irgendwann die schwarze Amex und die schwarze Amex ist ja heute auch schon wieder Bullshit-Bingo, weil es gibt ja jetzt eine Carbon-Amex oder was auch immer. Also es gibt immer einen obendrauf. Aber um nochmal zurückzukommen, natürlich. Werkzeug ist ein Stück weit Männerschmuck, weil es auch je besser verarbeitet, es ist auch mehr Spaß macht, damit umzugehen, weil es sich einfach haptisch cool anfühlt. Aber auch da muss man ganz klar sagen, was mache ich, für was brauche ich es, was kann ich mir leisten? Und Werkzeug ist Männerschmuck.
Ja, das bringt uns auch direkt zur zweiten Kernfrage. Welches Werkzeug ist sinnvoll und muss es eben immer das oberste Regal sein? Ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen kann, ist klar, aber wir werden uns jetzt mal anhand von Schraubertypen, die du vor allem vorher definiert hast, wenn wir uns dem ganzen Thema nähern.
Ja, das finde ich schön. Also letztendlich, wie du gerade sagtest, die Güte des Werkzeugs muss gegeben sein. Wenn ich jetzt wenig schraube, dann reicht mir natürlich ein weniger hochwertiges Werkzeug im Ernstfall, als wenn ich ganz tief einsteige. Aber grundsätzlich sollte ein Werkzeug schon immer zu den Arbeiten passen und vor allem auch zu dem Material, das ich beschraube. Und wir haben uns ja Gedanken gemacht und haben uns dann überlegt, welche Schraubertypen es gibt. Und ich sag mal, der klassische Schraubertyp, nennen wir ihn mal der Laie oder der Wenigschrauber, der definiert sich jetzt natürlich über seine Arbeiten. Und die, finde ich, sind in der Regel solche, die man theoretisch auch auf dem Bürgersteig machen kann, beziehungsweise im Vorgarten erledigt werden können und für die man keinen dezidierten Schrauberraum oder eine Werkstatt oder sonst irgendwas braucht. Und ein paar von den Dingen, die da anfallen, ist natürlich ein Birnenwechsel an dem Motorrad, also wenn es jetzt noch keine LED-Beleuchtung hat. Das ist der Anbau von Gepäckträgern oder Sturzbügeln. Der Anbau von dem Windschild, vielleicht auch noch ein Luftfilterwechsel, die Montage, wie gerade erwähnt, von dem Slip-on-Dämpfer, bei dem hoffentlich heutzutage auch noch diese sogenannten Federzieher dabei sind. Oder aber das Thema Kette spannen. Und in dem Fall, sage ich mal, braucht man jetzt kein super-duper Werkzeug.
Ja, beim Thema Kette spannen, da wird es nämlich auch schon losgehen, dass da ja teilweise das Bordwerkzeug auch nicht mehr ausreicht. Also wird man auch schon bei solchen Arbeiten eigentlich gezwungen sein, sich das Bordwerkzeug zumindest etwas zu erweitern. Und da geht's dann ja auch schon los, ob man eben zum günstigsten Werkzeugset greift, oder ob es da schon vielleicht ein Markenprodukt sein muss.
Ja, aber jetzt müssen wir mal definieren, was günstig ist. Also stellen wir uns das mal vor, oder andersrum, streichen wir jetzt erstmal das Thema Bordwerkzeug, weil das ist einfach nicht mehr existent. Also
ja. Ich wollte es nur erwähnt haben.
Ja, an meiner VfR 57, Baujahr 94, da habe ich Bordwerkzeug zum Abwinken dabei. Also da kann ich die Kerze wechseln, ich kann das Hinterrad ausbauen, das ist alles dabei. Wenn ich heute bei meiner XSR 900 unter den Sitzhöcker gucke, dann brauchen wir nicht drüber sprechen, was man da findet. Also es ist lächerlich, es ist auch schade, dass dieses Thema nicht mehr gibt. Aber es bringt uns natürlich dazu, was brauche ich, wenn ich jetzt diese gerade eben erwähnten Basics-Arbeiten durchführen möchte. Und da kann man dann schon mit gutem Gewissen zu günstigem Werkzeug greifen. Und günstiges Werkzeug ist jetzt auf jeden Fall mal kein Schrott aus der Bucht, wie man so schön sagt. Oder diese Dinger, die man da für 3,22 Euro bei der Losbude gewinnen kann. Oder bei irgendwelchen Discountern, wobei da muss man schon aufpassen, also auch bei Discountern kann man durchaus auch mal ein ordentliches Werkzeugset kaufen. Man muss einfach schauen, wenn ich jetzt eine Kette spanne, dann brauche ich mal zumindest die nötigen Werkzeuge, jetzt in der Regel bei einem Japaner entweder eine 14er Gabel und ein 12er Gabelringschlüssel, um eben die Achse hinten kontern zu können. Oder die Schraube der Achseinstellung kontern zu können. Und da nervt halt einfach, wenn ich da ein nicht formpassendes oder ein formschlüssiges Werkzeug habe, weil da mache ich dann letztendlich meine Einstellschrauben am Motorrad auch mit kaputt. Was man dazu braucht, logischerweise findet sich meistens in einem Steckschlüsselsatz, der eine Viertelzoll oder eine Halbzollratsche hat, in einem Kunststoffkoffer verpackt ist. Und da kann man auch ganz locker eben, ich sag jetzt mal, beim Lidl oder beim Aldi was kaufen oder aber beim Louis, also Rotewald kann man da erwähnen als Eigenmarke von Louis oder auch die Eigenmarke von Polo. Die reichen da wirklich aus. Und wenn ich jetzt im Jahr 3-4 Mal meine Kette spanne oder kleinere Anbauarbeiten an meinem Motorrad durchführe, dann ist es durchaus ausreichend. Und das ist jetzt natürlich nichts, mit dem ich mich schmücke oder dass ich meinen Kumpels zeige oder sonst irgendwas, aber es ist funktionell, es ist praktikabel und da ist in der Regel alles dabei, auch noch mit Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Philips-Köpfen, mit dem ich schon relativ viel machen kann. Der Punkt ist nur, bei solchen Geschichten möchte ich einen kleinen Exkurs durchführen zu diesem Thema, wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja,
ich hatte
genau.
Nämlich selber das Erlebnis, ich habe mir bei einer großen Online-Plattform einen Kupplungszug gekauft, der dezidiert für eine Kawasaki C457 ausgeschrieben war, die ich auch beschraubt habe. Und ich wollte einfach das Motorrad fertig machen, frischen Kupplungszug setzen, dass eben die Kupplung, die wunderbar funktionierte, dass sie einfach leichtgängiger wird. Hab dann den neuen Zug genommen, hab den alten Zug rausgezogen, hab mir auch gemerkt, wie er lag, hab dann also den neuen Kupplungszug eingezogen und montiert und ziehe dann an der Kupplung und freue mich schon, ja super, ist viel leichtgängiger. Starte den Motor, um dann die entsprechende Zuglänge einzustellen. Ziehe die Kupplung, bei gestarteten Motor lege den ersten Gang ein und merke schon, oh, die trennt nicht sauber und kuppel dann noch aus. Und dann hat es quasi vor dem Auskuppeln hat's einen Riesenschlag getan. Und dann hat das Rotieren und das Rappeln angefangen wie in der Waschmaschine. Mit einmal macht's bumm und dann spuckt dieses Motorrad aus dem Kupplungsgehäusedeckel irgendein Metallteil aus und nebenher läuft noch das Öl aus. So, dann dachte ich mir, ups, was ist da denn passiert?
Super.
Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe nicht auf die Zuglänge geachtet. Ich hätte die Züge nebeneinander legen müssen, hätte ich festgestellt, dass der neue Zug die falsche Länge hatte und was da passiert ist. Ich habe den eingehängt und habe an der Kupplungsbetätigung unten im Kupplungskorb selber drin, an der Zugstange, das ist so ein Pilz, habe ich den Kopf abgerissen von der Zugstange. Und der ist natürlich schön vom rotierenden Kupplungskorb beschleunigt worden und hat mir dann den Motorgehäusedeckel von innen nach außen durchschlagen. Also das heißt, das Saving von irgendwelchen 14, 15 Euro vom Original-Cover-Kupplungszug zu diesem No-Name-Online-Teil hat mich mal schlank viele Arbeitsstunden gekostet und in Summe dann 150 Euro, weil ich musste erstmal diesen Zugpilz neu beschaffen. Den hatte ich dann bei Kawa gekauft und ich musste dann von der gleichen Online-Plattform einen neuen Gehäusedeckel für eine C457 kaufen und noch eine Dichtung. Ja, und das kann halt passieren, wenn man mit billigen Sachen arbeitet. Ja. In dem Fall war es der Zug schuld. Aber bei ganz schlechtem Werkzeug kann es halt auch sein, dass ich über Schraubenköpfe runddrehen oder auch Inbusschrauben innen runddrehen, dass ich größeren Schaden anrichte. Als ich jemals wieder rausschrauben kann.
Ja,
also das nur als Exkurs.
Ganz schön ärgerlich auf jeden Fall.
Ja, definitiv, aber das ist das sogenannte Learning. Und bringt einen einfach wieder dahin zurück, dass man, wenn man sowas macht, vielleicht nicht in die aller unterste preisliche Schublade greift, sondern so ein bisschen ein Markenpartner sollte schon in Anführungszeichen dahinter sein. Dann hat man auch eine gewisse Qualität.
Ja, also da möchte ich auch noch ergänzen, ich habe auch lange Zeit so einen Inbus-Schlüsselsatz, so einen kleinen, kompakten, so Taschenmessergröße mit mir rumgeschleppt, weil der halt bei uns in der Werkstatt, in der ich halt vorher noch war, also in unserer Schrauberwerkstatt, ja, da war der halt herrenlos und war schon fast im Container gelandet. Dann habe ich den halt mitgenommen, das ist ja praktisch, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich da auch diverse Schrauben, ja, immer weiter die Köpfe eben rundgeschraubt habe und der dann nicht mehr so ganz passgenau war, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, dass das ein zölliger Satz war. Und ich mir da halt auch einfach das gespart habe, dass die 14, 15, 20 Euro, was auch immer. Und das war ja wirklich was, womit ich eben oft auch Verkleidungsteile, also sowas braucht man ja ständig eigentlich, auch für unterwegs. Also das ist so eine kleine Geschichte und auch dieser Steckschlüsselsatz in diesen typischen Kunststoffkoffern, das war auch das, womit ich eigentlich angefangen habe. Und noch zum Thema der Laie und Wenigschrauber, ich muss auch sagen, dass ich glaube, das allererste, was ich an dem Motorrad geschraubt habe, war, dass ich eine Tankrucksack-Halterung anbauen wollte. Also das war so ein Touratec-Tankrucksack damals und der wurde an der Verkleidung mit zwei Schrauben fixiert. Und das war schon was mich damals, ja, wo ich mich fast nicht getraut hätte, so. Und es ist auch einfach spannend, wie man so, man braucht eben auch das Werkzeug, man braucht aber auch das Know-how, da kommen wir später nochmal drauf. Aber man wächst eben auch so mit seinen Aufgaben. Und wenn man da eben auch merkt, dass da ist das Werkzeug manchmal schon auch der limitierende Faktor. Und wie du schon sagst, man braucht nicht sofort das Profi-Werkzeug, aber man sollte schon wissen, ja, wo man eben am falschen Ende spart.
Genau, also die Evolution des Schraubers ist letztendlich die gleiche wie die Evolution des Werkzeugs. Also wenn ich bei einem Profi in eine Werkstatt gehe, dann ist man natürlich meistens überwältigt, entweder darüber oder davon, wie wenig Werkzeug eigentlich zu sehen ist oder ja, wie wenig Werkzeug benutzt wird oder wie viel. Und das ist auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Typensache. Der eine behängt sich gerne und zeigt, was er hat und kauft auch Zeug, das er vielleicht nur einmal im Leben braucht. Oder ich zitiere jetzt mal den Kollegen Herder, der hat sich irgendwie aus einem, der hat einen Drehmomentschlüssel gekauft, weil er ihn cool fand. Aber er sagt, der Drehmomentschlüssel, das ist ein zölliger Drehmomentschlüssel, der geht bei 200 Newtonmeter los und hört bei 500 auf. Damit kann er bei der Freiwilligen Feuerwehr von mir aus Radbolzen anziehen oder das an seinem Traktor oder was auch
kann
immer.
Kann ich mir beim Klaus gut vorstellen.
Ja, ja, aber er sagt halt, nee, ich habe das Ding gekauft und das liegt jetzt rum. Ich guck's an, ich find's gut, dass ich's hab, aber ich werde es im Leben nie brauchen. Also
ja.
Das kann passieren und das ist, na, da muss man so ein bisschen aufpassen bei Werkzeug, dass man nicht diesem Hang sich zu oft hingibt.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, wir waren bei der Evolution des Schraubers und es ist wie beim Motorradfahren auch. Ich fange an, fahre eine Kurve rein, man ist erst vorsichtig, dann traut man sich mehr, irgendwann ist man zornig, fährt zu schnell rein, zaubert irgendwie, uiuiui, alles geht gut, die Raste kratzt, hat ein Erfolgserlebnis. Na, genauso ist es beim Schrauben auch. Man fängt mit dem Basic an, wie jetzt ja, Luftfilterwechsel oder erstmal einen Seitendeckel runter machen und Batterie ausbauen. Merkt dann, naja, okay, geht gerade noch so mit Muttis rundgedrehtem Kreuzschnittschraubendreher. Dann ja. Denkt man sich, naja, okay, dann kaufe ich mir jetzt halt mal was.
Ja.
Und fängt dann an, einfach auch, weil die Schrauberei ja Spaß macht, wenn das Werkzeug passt, ne, dann stetig weiterzuentwickeln. Und nachher wundert man sich dann, wo das ganze Zeug herkommt. Und wenn es dann zu viel ist, dann findet man nichts mehr. Dann muss man wieder aufräumen.
Da sind wir jetzt schon beim ambitionierten Schrauber, den du so definiert hast. Tätigkeiten, die etwas mehr Erfahrung benötigen, sowie eine Infrastruktur. Ich glaube, in dem Fall können wir Garage mal sagen.
Ja.
Aber auch Auffangbehälter für Fahrzeugflüssigkeiten und damit auch einen umbauten Raum. Genau.
Ja, also, oder ein Carport oder irgendwas. Also ich sag mal Privatsphäre, was auch Sinn macht. Also letztendlich der ambitionierte Schrauber, da denke ich an Menschen, die zumindest diesen Grundservice selber machen am Fahrzeug. Das heißt, mal einen Ölwechsel, Ölfilterwechsel, auch mal nach den Bremsbelägen schauen und die vielleicht wechseln, mal nach den Zündkerzen gucken, wobei man da natürlich auch wirklich stark differenzieren muss. Also an einem Supersportler, ich sage jetzt mal, ab Baujahr 2010 oder ab 2005, da machst du freiwillig keinen Zündkerzenwechsel mehr, weil das dann anfängt mit Tankdemontage, mit Luftfilterdemontage, also da brauchst du mindestens mal ein Regal, um die ganzen abgebauten Teile auch lagern zu können.
Ja, bei dem Boxer ist es etwas zugänglicher.
Bei Boxer ist es etwas einfacher, genau, oder auch bei einer Moto Guzzi.
Ja.
Aber wenn du an einen japanischen Reihenvierzylinder denkst, dann sagst du schon, jo, mache ich, wenn ein Zylinder nicht mehr läuft, dann gucke ich mal, ob die Kerze noch da ist, aber genau, also da bist du schon in dem Bereich ambitionierter Schrauber. Da kommt natürlich auch das Thema Fahrzeugflüssigkeiten dazu, wie das erwähnte Öl oder auch eine Kühlflüssigkeit mal zu wechseln. Und da muss man natürlich wirklich drauf Acht geben, diese Flüssigkeiten sind weder gut für die Haut noch gut fürs Trinkwasser oder die Umwelt. Also das heißt, man muss wirklich sauber arbeiten mit Auffangbehältern. Man sollte sich eine saugfähige Unterlage drunter legen, ob das jetzt gleich so ein Boxenteppich sein muss, sage ich jetzt mal, wage ich zu bezweifeln. Man kann sich da auch mit Pappe behelfen und einem Lumpen drauf, die man dann nachher ordnungsgemäß entsorgt, auf jeden Fall. Und da sind wir in einem Bereich, wo man teilweise halt auch Werkzeug braucht, das dann in den normalen Sets nicht mehr drin sind. Also ich richte jetzt mich nicht hin, aber du hast manchmal an den Bremssattelschrauben zur Entlüftung hast du 11er Gewinde oder einen 11er Kopf oder einen 9er. Die kriegst du vielleicht noch auf, aber wenn du da ein bisschen weiter denkst, auch in Richtung BMW oder Triumph mit Torx oder Torx mit Innenstiften, da verlassen wir natürlich auch bei den Marken ruckzuck den Komfortbereich des Laienschraubers, weil er einfach keinen Torx mit Innenstift hat.
Ja.
Ja, und wenn man dann an die Arbeiten selber denkt, ist es halt auch immer gut, dann Sachen zu haben wie Druckluft. Und dann sind wir natürlich wieder bei dem Thema, wo kommt jetzt die Druckluft her? Ne? Hm. Brauche ich einen Kompressor? Kompressor oder Druckluft hilft zum Beispiel beim Absaugen von Bremsflüssigkeit, bei einem Bremsflüssigkeitswechsel, oder hilft dir grundsätzlich mal beim Saubermachen von dem Motorrad. Den hast du aber auch nicht mehr am Straßenrand. Ne? Und was du am Straßenrand vielleicht noch hinkriegst mit dem Handy, ist mal in dunkle Ecke reinleuchten. Na, wenn du jetzt öfter und ambitionierter am Motorrad schraubst, dann sind wir sofort dabei, dass du ein ordentliches Licht brauchst. Du brauchst eine Werkstattlampe oder irgendwie eine Akkuleuchte, eine LED-Leuchte, mit der du mal richtig in die dunkle Ecke reinleuchten kannst. Und das sind jetzt auch keine riesigen Anschaffungen alles, aber es fängt dann an, sich zu summieren. Also nicht nur auch, was eine Anschaffung angeht, sondern, also Anschaffungskosten angeht, sondern auch, was den Platz angeht. Und dann bist du tatsächlich schon da, dass du, ich sage jetzt mal, einen umbauten Raum wie ein Carport oder eine Garage brauchst, einfach um die Sachen auch zu lagern. Ja, und wenn du dann noch ein Stück weiter gehst in Richtung Elektrik, dann ist natürlich ein Anbau von Heizgriffen ist jetzt grundsätzlich immer machbar. Es wird aber schon spannend, wenn du sagst, du möchtest die nicht direkt an die Batterie anklemmen, damit dir jeder, der die Dinger mal im Stand irgendwo anmacht, dir die Batterie halb bis ganz leer zieht. Na, da wird es schon spannend, wenn du an geschaltetes Plus ran musst. Dann sind wir wieder im Bereich, du brauchst einen Voltmeter oder einen Multimeter. Ne? Du musst wissen, wie du an den Strom rankommst. Ne? Wenn du ein CAN-Bus-Motorrad hast, solltest du nicht mit diesen billigen Stromdieben arbeiten, weil die verwirren ganz gerne mal das CAN-Bus-System und sorgen für Fehlermeldungen. Also da bist du dann schon tief an der Materie drin und gleichzeitig auch natürlich in einem Bereich, wo du dann, sag mal, das Werkzeug automatisch wächst.
Was da auch noch dazu kommt, was mir gerade einfällt, das sind ja auch an sich komplexere Arbeiten. Also so ein Windschild ist mal schnell angebaut und ein Luftfilter ist meistens auch schnell gewechselt. Aber wenn du halt sagst, du musst da wirklich jetzt nicht das halbe Motorrad auseinanderbauen, aber du musst schon in die Tiefen irgendwo reinkriechen, dann brauchst du ja auch Zeit. Und dann ist es vielleicht auch was man gerne im Winter macht. Und dann macht man das vielleicht auch gern in einem beheizten Raum. Also da kommen dann noch so ganz andere Faktoren dazu. Und was ich auch noch sagen wollte, du hattest es schon erwähnt, Spezialwerkzeug, würde ich auch sagen, ab dieser Stufe ist es definitiv schon erforderlich, ob das jetzt so ein Ölfilterschlüssel ist oder bei BMW gibt es ja auch sehr gerne auch Spezialwerkzeug. Also ich denke da zum Beispiel an eine Aufziehhilfe, wenn man diesen Lichtmaschinen, diesen Generatorriemen wechseln möchte an den luftgekühlten 1200er Boxern, dann kann man sich für 140 Euro dieses Spezialwerkzeug kaufen, was man alle 6 Jahre oder 40.000 Kilometer sind es, glaube ich, oder alle 60.000 Kilometer, kann man sich das kaufen, oder man hat vielleicht eine Connection zu einer Werkstatt und leiht sich das aus für diese eine Aktion. Ganz anders dagegen, es gibt immer diese Zündspulenabzieher, die auch sehr, sehr hilfreich sind, die auch nicht viel kosten. Natürlich geht das, wenn man jetzt einen Lappen drumherum macht und eine Wasserpumpenzange nimmt, ja, dann kriegt man die Zündspule auch irgendwie rausgezogen. Das geht auch vielleicht 2-3 Mal ganz gut und ab dem 4., 5. Mal ist der Kunststoff da vielleicht doch ein bisschen angegriffen. Also ist auch wieder so ein Punkt.
Ja, das
lohnt
ist
sich
immer,
gutes
das
Werkzeug.
Immer. Genau, also gutes Werkzeug lohnt sich immer. Die Frage ist tatsächlich, wie oft du es brauchst. Und genau, was halt in dem Bereich auch wichtig ist, wenn man jetzt auch, sag mal, an einen Kupplungstausch schon denkt, also an den Reibscheibentausch zum Beispiel, den ich auch schon beim ambitionierten Schrauber verorten würde, vielleicht noch nicht ganz, aber sobald man an einen Motorendeckel rangeht, ist es wichtig, mit Drehmoment zu arbeiten, weil diese Schrauben in der Regel mit 8 bis 10 Newtonmeter Anzugsmoment angegeben sind, teilweise auch nur mit 6. Und man ganz gerne die Gewinde in den Gehäusen einfach kaputt macht oder die Tendenz sehr groß ist, diese kaputt zu machen, wenn man mit zu hohem Drehmoment arbeitet. Und wenn man jetzt quasi sich an so eine kleine Ratsche randenkt, an eine Viertelzoll-Ratsche mit der typischen 10er Nuss drauf, dann kriege ich aus dem Handgelenk da locker schon mal 25 Newtonmeter angeknallt. Und das ist, wenn man jetzt von einer 12er Schraube, also von einer Schraube mit 12 Newtonmeter angeht, dann ist das das Doppelte des maximal angegebenen Drehmoments. Und es geht halt nicht ewig gut. So, deswegen macht es in dem Bereich schon Sinn, mit Drehmoment zu arbeiten. Was auch ganz wichtig ist beim Thema Dichtflächen, ist halt irgendwie ein Dichtungsschaber oder ein Cuttermesser zu nehmen, mit dem man die Dichtflächen wirklich sauber wieder freikriegt von Dichtungsresten. Und ja, da muss man einfach, kann man immer improvisieren, Rasierklinge, wie gesagt, oder Cuttermesser oder so, aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man die Dichtflächen nicht beschädigt. Und das sind halt Aufgaben, die man mit ein bisschen Muße auch durchführen muss. Wobei dann eben, wie du sagst, eine richtige Temperierung oder auch ja eine Garage einfach hilft und das richtige Licht. Genau. Und was ebenfalls noch wichtig ist, vor allem beim Flüssigkeitswechseln am Fahrzeug, behaltet diese Kaufbelege, damit ihr eure Öle oder eure Bremsflüssigkeit, eure Kühlflüssigkeit auch zurückgeben könnt. Wenn die Belege verloren gehen, klar, dann gibt's noch den öffentlichen Wertstoffhof, wo man die auch abgeben kann. Aber letztendlich vom, wie heißt das, Wirtschaftskreislaufgesetz oder was auch immer, darf derjenige sehr gerne, der dir frisches Öl verkauft, das alte auch zurücknehmen, und den Service darf man schon gerne in Anspruch nehmen.
Bei Batterien auch, oder?
Bei Batterien auch, wollte ich gerade sagen. Ich habe hier gerade noch eine liegen, die muss ich jetzt auch zum Luis noch zurückbringen, weil ich die gekauft habe, hatte ohne die alte Batterie abzugeben. Da sind 7,50 Euro Pfand drauf. Und ja, bei allem Spaß an der Schrauberei sollte man schon auch darauf aufpassen, dass wir nur diesen einen Planeten haben und da auch sauber arbeiten und gefährliche Stoffe oder Altöl, wie auch immer, dass man die halt eben grundsätzlich mal ordentlich und gesetzeskonform entsorgt.
Ich habe zum Thema Drehmomentschlüssel auch, ich habe schon rausgehört, dass du sowas natürlich auch zu Hause hast, auch in verschiedenen Stufen. Das ist natürlich auch was, wo man sich vorher mal in die Werkstatthandbücher einlesen kann, weil vielleicht braucht man gar nicht jetzt 3 verschiedene Drehmomentschlüssel. Aber das ist was, ich bin immer wieder überrascht, weil ich doch zwischendurch versuche mal von Hand Sachen festzuziehen und mich daran zu tasten und dann immer merke, ich bin oft noch so 10, 20 Newtonmeter davon entfernt und habe aber schon das Gefühl, da wäre gar nichts mehr gegangen. Weil ja viele sagen, dieses und jenes kannst du auch mit Gefühl anziehen. Vielleicht entwickelt man dieses Gefühl irgendwann. Wie siehst du das? Hast du schon immer Drehmomentschlüssel benutzt? Oder hattest du auch diese Phase, wo du sagst, Ölablassschraube, Ölfilter kann man auch mit Gefühl anziehen?
Ja, ich bin jetzt kein Pedant, der an jeder Schraube den Drehmomentschlüssel nutzt. Also zum Beispiel, wenn ich ein Vorderrad oder Hinterrad einbaue, dann gibt es da irgendwelche Newtonmeter-Angaben, wo man mal schon um 10 daneben liegen kann. Also weiß ich sag mal, Vorderachse hast du irgendwie so um die 80 Newtonmeter Anzugsmoment, Hinterachse auch irgendwie teilweise 100, über 100. Das sind Sachen, die ziehe ich an und fest ist fest. Da kann man mir jetzt natürlich Fahrlässigkeit vorwerfen.
Ja, das ist zum Beispiel was, wo ich es mich gar nicht trauen würde, jetzt im Gegensatz zu Verkleidungsschrauben, wo ich natürlich das von Hand einfach festziehe und fertig. Also
ja, aber da, ich weiß nicht, das ist auch vielleicht ein Stück weit Mindset oder Erfahrung. Also ich sage mir halt, okay, ich habe hier eine Achse, jetzt um beim Hinterrad zu bleiben. Also gerade wenn du Enduro fährst, mal einen Schlauch wechseln musst. Na, du ziehst das Ding halt an, so wie du es kannst, und dann probierst du noch mit dem Puls einen drüber zu ziehen. So, und wenn du eine normale Physiognomie hast und einigermaßen drauf bist, also selbst ich mit meinen Zahnstocherärmchen, krieg eine Hinterachse immer mit 100 Newtonmeter angezogen. So, und wo soll die dann hin? Also wo soll sie hin? Na, die Mutter ist in der Regel selber noch selbstsichernd. Und ja, was soll da passieren? Aber jetzt bei der VfR zum Beispiel, um auf den alten Schleifer nochmal zurückzukommen, da hast du vier Radmuttern, die in der Einarmschwinge die Hinterradfelge festhalten. Da mache ich das nicht. Da gehe ich definitiv mit dem Drehmomentschlüssel hin, weil das Rad abfallen kann. So, wenn ich bei einer Enduro die Radmutter verliere oder die Achsmutter verliere, das dauert erst schon mal 100 Jahre. Und dann gibt's nochmal ein Schaltjahr und eine neue Flut. Und dann ist irgendwann die Hinterachse rausvibriert. Also ich habe es bei Rallyes erlebt, das passiert ab und zu, ja. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob die Mutter überhaupt mit einem nennenswerten Drehmoment angezogen war. Also die war im Ernstfall wahrscheinlich nur aufgelegt. Und dann Hektik, und dann ist mal losgefahren und ist diese aufgelegte Mutter von der Hinterachse runtergefallen und dann während der Fahrt im Gelände hat sich dann die Hinterachse halt verschoben. Das kann auch zu haarsträubenden Stürzen führen, keine Frage. Aber da sage ich, das war jetzt kein Drehmomentfehler, sondern das war ein einfach Schrauber, also Hektikfehler, die, ich sag mal, in dieser Rennsituation entstanden sind. Also daher, um auf deinen Punkt zurückzukommen, es gibt für mich essentielle Verbindungen, die ich natürlich mit Drehmoment mache. Und das ist, wie gesagt, so ein Hinterrad auf einer Einarmschwinge. Also egal, ob Ducati mit 240 Newtonmeter oder MV mit 220 oder eben besagte VfR mit, ich meine aber auch irgendwie, es geht Richtung 70 Newtonmeter von den, also jede einzelne Radmutter in dem Fall. Und das sind Sachen, da mache ich Drehmoment. Und im Großen mache ich es da. Und im kleinen Bereich nutze ich das Drehmoment da, wo ich Sachen kaputt machen kann. Also sprich bei Gehäusen. Klar kann man sagen, ja, wenn ein Gehäusegewinde kaputt ist, bohrst es auf, machst einen Helikol rein, ist alles kein Problem. Es ist nur Riesenarbeit und dann stellt sich die Frage, habe ich einen Helikol zu Hause oder nicht? Ja, ich habe Helikol zu Hause. Habe ich mir irgendwie vor 10 Jahren gekauft, ein Riesenset für ganz viel Geld und habe davon jetzt, glaube ich, 4 Einsätze verwendet. Und ich habe es, damit ich es habe. Ich möchte es aber gar nicht brauchen. Deswegen mache ich bei so sensiblen Geschichten, arbeite ich auch mit Drehmomentschlüssel. Wo ich so ein bisschen hin und her schwanke, ist jetzt beim Radwechsel an der Vorderachse, sind die Bremssattelschrauben. Da sollte man definitiv auch mit Drehmoment arbeiten, keine Frage. Ich habe aber festgestellt, wenn ich die anziehe für mich und dann mit Drehmoment kontrolliere, dann überziehe ich die auch. Also ich mache die tendenziell zu stark, schließe ich die oder ziehe sie an, was auch nicht gut fürs Material ist. Deswegen fange ich da jetzt auch an, wieder mehr mit Drehmoment zu arbeiten, einfach um das Material so zu belasten, wie es der Ingenieur eben berechnet hat. Ja, und ganz wichtig zum Beispiel sind Gabelklemmungen. Jeder denkt, ah, um Gottes Willen, ne, eine Gabel hält mein Vorderrad und wenn ich springe und mache oder Gelände fahre, muss ich da anknallen ohne Ende. Wenn man zu viel Drehmoment auf die untere Gabelbrücke gibt, quetscht man sich die Standrohre, was die Funktion der Gabel erheblich beeinträchtigt und die Gabel zerstört. Und wenn man jetzt bei gängigen Enduros, Sportenduros, mal auf die Gabelbrücken schaut, dann sind in der Regel an der oberen Gabelbrücke, an der Klemmung der Standrohre, stehen irgendwas von 12 bis 14 Newtonmeter und unten steht was von 17 bis 20 Newtonmeter. Was natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass das Klemmungen sind, die mit 2 Schrauben angezogen sind. So, und wenn ich da jetzt ohne Drehmomentschlüssel arbeite, dann bin ich überzeugt davon, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht richtig arbeitest und kaputt arbeitest, sehr viel höher, wie wenn du, ich sag jetzt mal, an der Hinterachse, ob da 80 oder 90 Newtonmeter anliegen, das interessiert keinen Toten. Aber an der Gabel ist relevant.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja, auch diese Achsklemmschrauben, also die dann die Gabelfüße ja nochmal, ich weiß gerade nicht.
Wo du die Vorderachse zum Beispiel in Gabelfüßen klemmst, ja.
Ja, genau, die meine ich.
Sind auch nur irgendwie zwischen 12 und 15 Newtonmeter.
Ja.
Also dann, von daher, Drehmomentschlüssel, sage ich mal, ist schon ein Tool, das in vielen Bereichen sinnvoll ist. Das kostet auch nicht die Welt und da kann man auch definitiv sagen, das haben unsere letzten Tests ergeben oder eigentlich schon die letzten Jahre, die Werkzeugtests von Motorrad, die kann man auch ja bei Louis Polo oder tatsächlich auch im Discounter kaufen. Die muss ich nicht von HZ, Gedore, Snap-on, Facom, wem auch immer mir holen, wo sie dann einfach schon richtig viel Geld kosten. Aber da muss man halt auch sagen, die sind halt auch für die industrielle Langzeitnutzung gebaut mit einer Nutzung, keine Ahnung, 100 Mal an einem Tag oder 1000 Mal an einem Tag. Und in dem Bereich dringt man ja gar nicht vor. Wichtig ist, dass die Drehmomentangabe, die ich einstelle, auch tatsächlich dann der Auslösepunkt ist, dass eben das Werkzeug präzise ist. Und ja, wenn ich dann so einen Drehmomentschlüssel, keine Ahnung, bei mir vielleicht 1000 Mal im Jahr verwende, dann hält der länger wie mein Leben. Also da muss ich dann nicht hier Top Shelf nehmen, nur um da eine schöne Marke zu haben.
Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ja, den ich in den ersten Jahren auch nicht so ganz beherzigt habe, ist, dass man den ja auch wieder entspannt, nachdem man ihn benutzt hat.
Ja, das ist aber, da sind wir wieder in dem Bereich.
Ich will es gar nicht Tipp nennen, aber ja.
Ja, das Lustige ist, ich entspanne meine Schrauben, meine Drehmomentschlüssel auch immer. Und zwar sehr, sehr konsequent. Und ich hatte neulich Besuch von einem sehr versierten Autoschrauber. Also der macht Sachen, da können andere nur von träumen, inklusive mir. Und dem hatte ich einen Reifen gewechselt an der 125er Duke von seinem Sohnemann und haben das Hinterrad wieder eingesteckt. Und dann haben wir also mit Drehmomentschlüssel die Hinterachse in dem Fall angezogen von der Duke. Und dann guckt der Sven mich an, als ich den Drehmomentschlüssel entspanne, und sagt, was machst denn du da? Ich so, ja, ich entspanne den, damit er einfach länger hält und macht man so. Hat mir mal einer gesagt, habe ich geglaubt und mache ich so. Dann guckt er mich an und sagt, das habe ich noch nie gemacht.
Ja, denkst du, also,
okay.
Dann bin ich in bester Gesellschaft, ja.
Du, es schadet, glaube ich, nicht. Also entspann deinen Drehmomentschlüssel, dann entspannst du auch.
So, ja. Ne, kleiner Exkurs zum Thema Drehmomentschlüssel, aber ich glaube, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Werkzeuge, finde ich auch. Deswegen, ja, kann man da nochmal.
Man darf, wenn man es macht, dann darf man es gerne auch mal richtig machen.
Ja.
Also, ja, wenn wir schon beim richtig machen sind, jetzt haben wir gerade vom ambitionierten Schrauber gesprochen. Mhm. Und ich sag mal, die nächste Evolutionsstufe in meinen Augen ist der Hobbyschrauber, der dann halt tatsächlich schon mal besagten Kupplungswechsel durchführt oder der wirklich tief reingeht und auch mal eine Ventilspielkontrolle an Motoren mit Kipp- und Schlepphebeln macht oder Taschenstößeln, der auch Bremsen tauscht, also inklusive Handbremspumpe zum Beispiel, oder auch einen Ölservice an Gabeln durchführt. Ne? Mhm. Da sind wir dann wirklich in dem Bereich, wo du schon wissen solltest, was du tust.
Ja, das ist der Bereich, wo ich nämlich auch langsam aussteige.
Ja, wie gesagt, Ventilspielkontrolle an einem Supersportler heutzutage, das macht keinen Spaß mehr. Und da sage ich dann auch, also die Motoren, egal ob jetzt, also sagen wir mal alle Japaner, die haben eine Ventilspielkontrolle heutzutage von 40.000 Kilometern in der Regel. Und da sage ich mir auch, nee, die Kohle nehme ich in die Hand und stelle sie zum Händler meines Vertrauens. Also es kann auch eine freie Werkstatt sein, wo ich weiß, dass der Meister gut arbeitet. Aber da sage ich mir, das tue ich mir einfach nicht mehr an, weil man muss dann auch anfangen, das Ventilspiel richtig zu messen, an allen 16 Ventilen bei einem Vierzylinder. Und das ist dann auch so eine Geschichte, die einfach mein Zeitkontingent überschreitet und wo mir dann so ein bisschen auch der Spaß flöten geht einfach. Mhm. Und wenn du da dann anfängst, deine Werkstatt für aufzurüsten, dann macht es, ich sag mal, eigentlich keinen Sinn für einmal im Jahr oder sowas. Da brauchst du dann.
Das ist dann eher was, wenn man vielleicht auch mit Freunden zusammen eine Werkstatt hat, wo man vielleicht auch sagt, der eine kann das, der andere macht vielleicht Elektrik oder so und dass man sich da dann vielleicht zusammen was aufbaut.
Genau, das ist so ein Ding für ein Kollektiv, genau, wo man dann auch weiß, dass die Sachen stärker frequentiert werden. Da kann man dann auch drüber nachdenken, ob man sich, wenn man viele moderne Motorräder da hat, im Bestand hat oder im Freundeskreis, ob man auch mal sich nach OBD-Auslesegeräten umschaut, wobei das ja im Motorradbereich nicht ganz so einfach ist, weil da viele Hersteller eben noch nicht so unterwegs sind wie bei den Autos, dass du eben mit einer Allgemeinsoftware viele Sachen auslesen kannst. Das ist erst quasi im Werden. Du brauchst halt eigentlich für die Bestandsfahrzeuge immer einen dezidierten Rechner für jede oder Auslesegerät für jede Marke. Und das ist dann illusorisch, sowas vorzuhalten. Also, und auch da sind wir im Bereich, wenn es Richtung Software geht, dann geht es ja auch immer in Richtung Herstellerhaftung und egal was alles, da würde ich dann auch zum Profi gehen. Das ist dann so ein Ding, wo ich mir sage, nee, mache ich nicht. Also gerade wenn es auch an die Regelelektronik geht, ABS oder Traktionskontrolle, einfach Finger weg, ist nicht mehr mein Beritt. Und ich denke, da kann man dann auch gut die Finger weglassen.
Ja.
Zumal das Werkzeug dann auch nicht mehr gut aussieht. Also so ein Kasten mit dem Stecker dran, den will ja kein Mensch haben.
Ach so, das ist der wahre Grund, warum du das nicht hast.
Genau.
Ja, was bleibt denn dann noch für den Profischrauber? Bleibt ja eigentlich gar nicht mehr so viel übrig an Tätigkeiten. Das ist dann noch so.
Also klar, alles, was halt tief reingeht, wo du halt vor allem auch ein tiefgehendes technisches Verständnis für brauchst. Du kannst natürlich, also das, ich habe es aufgeschrieben, ne, das Tauschen einer Feder an einem Federbein, um es auf dein Gewicht anzupassen, ist im Prinzip eine profane Geschichte. Ne, du baust das Federbein aus, das ist in der Regel gut zu machen, auch für einen Hobbyschrauber, ambitionierten Schrauber, aber wie kriegst du diese Feder vom Federbein runter? Ne? Da brauchst du einen Federspanner oder Federklemmer. Da brauchst du eine Vorrichtung. Wenn wir jetzt über eine Feder von einem Standardfederbein sprechen, dann hast du da richtig Druck dahinter. Und das heißt, wenn ich jetzt versuche, diese Feder in sich zusammenzuziehen, um den Klemmteller zu entfernen, damit ich die vom Federbein runterkriege, dann muss es eine Vorrichtung sein, die sicher ist. Weil wenn mir die Feder um die Ohren fliegt, dann möchte ich nicht derjenige sein, der sie abkriegt. Und
da sind wir halt am der Schraubstock an der Werkbank.
Ja, genau, da sind wir halt dann auch bei einem Punkt, wo sich letztendlich das Vorhalten des Werkzeugs überhaupt nicht lohnt, für einmal im Leben eine Feder zu wechseln oder von mir aus zweimal. Na, da geht man dann in eine Fahrwerkswerkstatt oder schickt das Federbein ein, sagt hier, ist das Federbein, ich bin Fahrergewicht so und so viel mit Klamotte, bitte mach mir eine 120er Feder rein, dann macht der Profi das geht ruckzuck, kostet deswegen halt natürlich auch nicht viel Geld. Also selbst wenn ein Profi 100 Euro die Stunde nimmt, ein Federwechsel ist in 20 Minuten erledigt, wenn man sich Zeit lässt, mit Einspannen und Rüstzeit und egal was. Also ist es bezahlbarer Aufwand und dafür jetzt eigenes Werkzeug vorzuhalten, ist in meinen Augen unnötig. Wenn man jetzt sag ich mal, zum Thema oder in das Thema Motorrevision geht. Also ich habe auch schon unzählige Einzylinder und auch Zweizylinder offen gehabt, Vierzylinder weniger. Da muss man dann beim Bestimmung der Lagerspiele schon auch wissen, was man tut und entsprechend Material vorhalten. Und ich sag mal, das lohnt sich halt auch nur, wenn du dich auf irgendwas spezialisierst. Ne? Also ich habe relativ viele DRZ-Motoren geschraubt. Da hattest du dann irgendwann alles da. Aber wenn du jetzt für einen Kumpel mal irgendwie, keine Ahnung, eine XS400 aufmachst, na, da hältst du ja nichts vor. Da musst du dann irgendwie, müsstest du theoretisch Sachen kaufen, die du eigentlich nie mehr im Leben brauchst. Also, das würde ich dann wirklich den Profis überlassen. Also, irgendwelche Neulagerungen von Kurbelwellen oder Motorrevision grundsätzlich. Weil man da schon auch viel falsch machen kann.
Ja. Ja, so ein Spezialfall vielleicht sind doch noch so Reifenmontiermaschinen, oder? Also das ist ja auch was sich dann doch der ein oder andere mal kauft, weil er, sich ein bisschen Geld sparen will, aber vielleicht auch, weil es einfach Spaß macht, dass man das selber machen kann, dass man nicht die Räder immer zu irgendeinem Händler fahren muss.
Ja, da gibt's mittlerweile interessante Geschichten. Also gerade im Offroad-Bereich vor 15 Jahren war das, glaube ich, kam ja Rabaconda raus mit dem ersten Gestell, / Maschine, um eben Enduro-Reifen ganz easy wechseln zu können. Der Hintergrund war, dass die damals angefangen haben, halt viel Mousse zu fahren. Und mit der Rabaconda kannst du tatsächlich Mousse-Reifen, wenn du ein bisschen Übung hast, sehr, sehr schnell wechseln. Und im Zuge dessen kamen auch andere Geschichten noch auf den Markt, mit denen du auch Standard 17 Zoll Reifen wechseln kannst für die Rennstrecke. Also da gibt's interessante Geschichten. Du bist aber da logischerweise beim Reifen, wenn es jetzt kein Mousse-Reifen ist, oder auch da ist hilfreich, bist du immer in dem Bereich, dass du Druckluft brauchst, um den Reifen eben auf den Hump zu heben nachher und mit dem richtigen Druck zu versehen. Und dann bist du natürlich an dem Punkt, okay, jetzt ist der neue Reifen drauf. Jetzt muss ich auch noch wuchten.
Mhm. Ja.
So, wenn du jetzt ein Standard-Hinterrad hast, dann ist es auch kein Drama, dann hast du halt noch einen Wuchtbock irgendwo rumstehen, im besten Fall mit konischen Aufnahmen an der Seite, dass du jeglichen Achsdurchmesser eben spannen kannst, damit das Rad richtig dreht. Dann holst du dir noch ein paar Wuchtgewichte und dann hurra, kannst du loslegen. Interessant wird es dann aber wieder, wenn wir jetzt bei dir sind, bei der BMW oder jetzt bei mir, bei einer VfR, wenn du eine Einarmschwinge im Hinterrad hast, dann viel Spaß beim Wuchten. Weil dann fängt es nämlich wieder an, wo kriege ich jetzt den richtigen Konus her, um das Hinterrad zu spannen, dass es richtig läuft.
Na, ja, dann das ist dann wieder im Bereich Spezialwerkzeug sozusagen.
Dann bist du wieder im Bereich vom Spezialwerkzeug, genau. Ja. Wo es sich dann letztendlich einfach nicht lohnt.
Ja, also momentan sehe ich es für mich auch noch nicht ein. Ich habe es jetzt an meiner 650er eben ab und zu mit Montierhebeln probiert, inklusive auch dann den Schläuchen, die man einzwickt und dann doch wieder genervt zum Händler gegeben. Also, aber es hat auch schon mal geklappt. Also
so, ja, ist Übung ja nicht, macht den Meister. Also gerade Reifenwechsel ist eine schöne Geschichte, wo man gute Fortschritte machen kann durch Übung.
Ja.
Und man merkt dann auch ganz schnell, was ein weicher Reifen ist und was ein harter Reifen ist.
Oh ja.
Und ob der neu ist oder schon 3000 Kilometer durchs Gelände gehoppelt ist, weil dann wird auch ein harter Reifen irgendwann weich. Hm. Ja, und das Thema Felgenschaden ist auch so ein Ding. Da denkt man sich, mach noch schnell einen neuen Reifen drauf und danach hast du eine Felge, die aussieht, als wäre ein Traktor drüber gefahren.
Ja, ich mach mal schnell ist eigentlich auch immer eine blöde Idee, aber das ist
genau,
ein anderes Thema.
Das ist sowieso völlig falsch.
Ja. Du hattest noch eine Ergänzung fürs Schrauben an der Rennstrecke. Da hattest du noch einen kleinen Exkurs.
Ja, einen generellen Lebenstrick, genau. Also um's nochmal, wir sind ja eigentlich beim Thema Werkzeug und Qualität und Güte. Also ich möchte jetzt nicht allzu sehr drauf rumhaken, aber die großen Jungs bei uns in der Branche, wie so ein Louis, mit dieser Rote Wald Eigenmarke. Die machen schon wirklich gute Sachen, die auch für sehr viele Arbeiten sehr gut taugen. Und bei denen merkst du, dass der Kern von den Jungs, also Kai Blanke zum Beispiel, die schrauben halt gerne. Und ich glaube, daher kommt bei denen auch grundsätzlich mal so der Bezug zu, ich sag mal, gutem Preis-Leistungswerkzeug. Und das bringt uns zurück zu dem Thema Schrauben an der Rennstrecke. Also wenn du mit Snap-on oder mit Gedore HZ, wem auch immer der schick ist und auch begehrt ist, wenn du mit dem Material auf der Rennstrecke aufschlägst, dann sage ich dir eins, du wirst dich ärgern, weil spätestens beim zweiten Renntraining oder Crosstraining oder was auch immer, wirst du mit einem Teil weniger nach Hause fahren. Und es gibt, das ist wie dieses weiße Hemd, das du trägst mit dem roten Spaghetti-Soßenfleck drauf. Das Hemd ist top, aber dieser rote Fleck, der nervt dich den ganzen Tag, obwohl er mini klein ist. Und wenn du in einem Werkzeugkasten, sag jetzt mal, wenn du die Schublade aufziehst und dich alles anstrahlt, ein erlesenes, super-duper Werkzeug, und da fehlt die 17er-Nuss, die du irgendeinem geliehen hast, irgendeinem Boxennachbar, weil du ein netter Mensch bist, und die kam nicht zurück. Dieses schwarze Loch im Werkzeugkasten, das guckt dich jedes Mal an, wie so ein hungriger Terrier. Und
ist dir das so passiert? Sagt, das klingt irgendwie so.
Ja, ne, also die Erfahrung zeigt halt einfach, auf dem Rennplatz, da wird schnell geschraubt und da herrscht auch eine gute Kollegialität in den Boxen generell. Also würde ich jetzt so sagen, so war es zumindest bei mir früher. Und das muss jetzt nicht behaftet sein mit krimineller Energie, aber es ist relativ häufig passiert, dass verliehenes Werkzeug nicht freiwillig zurückkam, sondern dass man es zurückholen musste. Und deswegen als Tipp für die Rennstrecke, es sollte oder es darf nicht das beste Werkzeug sein. Einfach, weil man davon ausgehen muss, ne, der Werkzeugkasten fällt mal runter, kippt um, irgendeiner läuft durch, was auch immer, das Zeug fliegt quer durch die Box. Du sammelst nicht alles zusammen. Also es wird immer irgendwas fehlen. Ne? Du verleihst was, vergisst es selber, der andere vergisst es. Irgendwas kommt nicht zurück. Und da ist es natürlich einfach so, dass der finanzielle Schaden geringer ist, wenn ich ein günstiges, aber gutes Werkzeug dabei habe. Also es ist auf jeden Fall blöd, mein Traumwerkzeug mit an die Rennstrecke zu nehmen, weil die Verlustquote einfach deutlich höher ist wie im heimischen Umfeld. Und was auch hilft, sind diese potenten Akkuschlagschrauber, die mittlerweile auch, ich sag mal, preisgünstig zu erwerben sind. Die sind deutlich billiger geworden in den letzten 10 Jahre und vor allem auch besser. Also so ein Akkuschlagschrauber hilft dir bei Radwechseln super. Du kannst die Radmuttern ruckzuck lösen und die helfen dir auch beim Anbau, weil du schon mit einem ordentlichen Drehmoment anlegen kannst und dann eben mit dem Drehmomentschlüssel dann deine Anzugsmomente kontrollieren kannst. Also das ist so ein Punkt, der lohnt sich auf jeden Fall. auf der Renne, wenn es mal hektisch ist, also gerade der Wechsel von Trocken- auf Regenreifen oder umgekehrt, da darf man sich dann auch mit sowas gern behelfen. Mhm. Und was da halt auch immer gut ist, ist teilweise auch vorgeschrieben, also gerade im Cross-Bereich, im Fahrerlager, du brauchst eine Bodenmatte, die eben Flüssigkeiten auffängt. Das ist aber auch angenehm, wenn du, ich sag mal, mit mehreren Leuten in der Box bist, ne, wenn du eine Bodenmatte hast, dann markierst du damit dein Revier, dann sieht jeder, ah, okay, da ist nicht eine Lücke auf dem Boden, weil der Typ gerade im Turn draußen ist, sondern da ist ein Teppich, da steht ein Motorrad drauf. Mhm. Und entsprechend hält man ein bisschen Abstand, sodass jeder an seiner Karre schrauben kann. Also das ist auch so ein Punkt, der durchaus angenehm ist. Und auch, ich sag mal, fängt natürlich auch irgendwelche Tropfen auf, wenn mal was tropfen sollte, was natürlich auch gut ist.
Ja, wir haben jetzt so eigentlich dann alles abgesteckt, aber wir haben noch nicht wirklich drüber gesprochen, über dieses Thema Know-how. Wir haben das vorhin mal angerissen. Natürlich, mit der Erfahrung, gerade am eigenen Motorrad, weiß man es irgendwann. Was sind so deine Tipps, wenn du dich jetzt an neues Motorrad wagst? Suchst du dir dann vom Hersteller die Anleitung raus oder wie?
Also ich finde, da gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, wie fange ich das Schrauben an? Und der zweite Ansatz ist, wie gehe ich, wenn ich schraube, mit neuen Fahrzeugen um? Und das Allerwichtigste finde ich, um auch auf das Grundthema des Werkzeugs zurückzukommen, ist, trau dich was. Also setz dich mit deinem Fahrzeug auseinander und fang an, es zu beschrauben. Also geh nicht in eine Werkstatt, weil die Batterie flach ist. Ne? Stell dich dieser Challenge und sag, hey, pass mal auf, das ist mein Moped, das ist mein Hobby, das ist meine Passion. Da möchte ich ein bisschen mehr drüber wissen, wie über meinen geleasten Golf 7, den ich nach 15.000 Kilometern und 3 Jahren wieder zurückgebe. Und fang einfach an. Wie gesagt, trau dich was und steigere dich langsam rein. Und fang bitte nicht an mit irgendwelchem super-duper Billo-Werkzeug, das du irgendwie auf dem Jahrmarkt mitgenommen hast, sondern hol dir von mir aus beim Discount, also kann man wirklich sagen, Lidl und Aldi haben mittlerweile für Einsteiger eine ordentliche Qualität. Das haben auch unsere Werkzeugtests bewiesen. Wenn du es richtig machen willst, besuch einen von den großen Branchenjungs und hol dir da was. Die haben auch ordentliche Qualität mittlerweile im Angebot. Und ja, wenn du mehr Budget hast, dann geh halt zum Werkzeughändler oder im Baumarkt und zieh dir eine Marke, die dir gefällt, HZ Gedore, wie auch immer, haben wir schon erwähnt. Facom ist auch gut. Oder Proxon. Proxon hat 2 Sparten, Standard und ist das Industrial. Und das ist wirklich Qualität. Die reicht dir vom Moped bis zum Auto. Also kannst du auch Radmuttern mit öffnen und die Ratsche verreckt nicht so schnell. Also, ne, keep it simple. Erstmal fang langsam an. Genauso auch mit dem Werkzeug. Kauf dich nicht direkt von oben nach unten durchs Regal, sondern eher von unten nach oben. Und vor allem kauf nicht sofort eine Vollausstattung. Guck dir dein Moped an, du siehst, Batteriewechsel kriege ich mit Bordmitteln hin, dann kriegst du langsam Lust, auch mehr zu machen. Steiger dich und guck dir deine Aufgabe erstmal an oder dieses Task, das du dir setzt und überleg dir, okay, was brauche ich da für Werkzeuge? Oder aber du sagst, ach nee, habe ich keinen Bock drauf, da rumzuknien, ich habe keine Werkstatt, ich möchte keinen Ölwechsel machen, ich traue mich das nicht, dann ist das auch in Ordnung, dann lass es eine Werkstatt machen. Genau, und wenn du jetzt an ein neues Modell rangehst, gibt es natürlich die Herangehensweise des Helden. Oh, ich kann alles, ich mache alles. Dann fängst du an zu demontieren. Dann, das endet aber immer so, du machst die Verkleidung runter. Da waren am Anfang 40 Schrauben dran verschraubt. Wenn die Verkleidung wieder drauf ist, sind 4 übrig.
Ja, so, und das Spaltmaß also ist auch etwas anders als vorher. Das
Spaltmaß ist auch etwas anders. Also von daher gibt es natürlich mittlerweile klasse Hilfsmittel. Ich würde jetzt mal behaupten, dass seit 40 Jahren gibt es, glaube ich, hier aus dem Bücheli-Verlag oder Motorbuchverlag gibt es diese Schrauberbücher. Ne, die Engländer heißen Haynes, die modellspezifisch die Motorräder wirklich sehr, sehr gut nahebringen. Also vor allem die Engländer sind da super gut. Und das wäre so das klassische Schrauberhandbuch, das man sich zu seinem Motorrad typspezifisch holen kann. Und dann gibt es natürlich noch das Internet, ne? Also dieses YouTube ist eine phänomenale Base, sich Arbeitsschritte wirklich erstmal anzuschauen, bevor man sie dann selber durchführt. Und das Wunderbare an der Geschichte ist, dass es eben teilweise wirklich typspezifisch ist oder meistens eigentlich typspezifisch ist und dass ich deswegen Arbeiten wie Ölwechsel an einer Moto Guzzi Breva per Stichwort suchen lassen. Und dann kann ich an einer Moto Guzzi Breva, die hier in der Hörerschaft wahrscheinlich nur noch sehr wenige kennen, kann ich einen Ölwechsel machen. Ne, oder Breva ist jetzt profan, aber bei einer Harley, wo ich dann Getriebeöl extra habe und Motoröl extra habe, da macht es schon Sinn, erstmal im Internet zu gucken, wie das läuft.
Ich gebe dir recht, da sieht man schon mal, was erwartet mich da. Das ist aber auch das, was du bei diesen klassischen jetzt helfe ich mir selbst Büchern immer ganz gut siehst. Da gibt's ja auch immer so ein Schwierigkeits, also da gibt's immer so ein Symbol, was dir schon mal so grob Bewertung. Sagt. Ja, ist es ein Schraubenschlüssel oder sind es jetzt vielleicht schon 4 Schraubenschlüssel? Und ja, da sieht man zumindest mal, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo muss ich denn ran? Was für ein Werkzeug brauche ich? Also das hilft dann schon auch mal, um mal für sich vorab zu checken, traue ich mir das überhaupt zu? Oder ist das vielleicht, sollte ich vielleicht erstmal das Ventilspiel kontrollieren, bevor ich jetzt versuche, hier das einzustellen oder was auch immer?
Das Gute ist ja, wenn wir jetzt über, ich sag mal, Volumenmodelle sprechen, sag's mal,
da hast du die Qual der Wahl, ja.
Da hast du eine breite Auswahl an Videos in unterschiedlichen Qualitäten, aber wenn man jetzt eben sein Motorrad hat, also ich sage jetzt mal, du fährst MT07, du fährst SV650, du fährst R1200 GS, dann suchst du ja nicht nach Panigale V4S Kupplungswechsel. Na, sondern du guckst ja, was an der R1200 oder an der SV oder an der MT, was du machen möchtest und du suchst nach deinem Thema und dann sage ich jetzt mal Kupplungswechsel Tenere 700 oder MT07, da wirst du mindestens 20 Videos finden und von denen werden wahrscheinlich sogar 3 bis 4 in deiner Sprache sein. So, dann guck dir 2 von denen an, dann hast du schon mal einen Eindruck, was du machen musst. Also gerade bei dem CP2-Motor ist es relativ bescheiden gelöst. Wenn du an die Kupplung ran willst, dann muss die Wasserpumpe runter, weil die in dem Deckel mit integriert ist. So, dann hast du die Brüher da rumlaufen. Also das ist so ein Thema, wenn du jetzt sagst, meine Kupplung an der MT07 schleift, das machst du nicht mal so am Straßenrand und geschwind, sondern da ist es wirklich hilfreich, sich erstmal über ein Medium damit auseinanderzusetzen, was muss ich tun? Weil als ich meine Tenere hatte, habe ich das auch erstmal gesehen. So, hä? Wenn ich jetzt die Kupplung verheize irgendwo in Bosnien am Berg, dann kann ich da nicht geschwind wie bei einer Rallye-KTM den Kupplungsdeckel aufmachen und unter die Reibscheiben irgendwelche Münzen legen, um die Vorspannung zu erhöhen und dann den Deckel zumachen, weiterfahren, sondern da bin ich wirklich schon richtig drin in dem Motor. Also wenn du den Seitendeckel runter machst, dann musst du das Wasser ablassen, du musst die Kühlwasserschläuche abziehen, um dann den Seitendeckel vom Motor runterzukriegen, um an die Kupplung ranzukommen. Mhm. So, und dafür ist natürlich diese Vorbereitung in Form von YouTube-Tutorials, wie die erwähnten Schrauberbücher aus diversen Quellen, ist natürlich Gold wert. Und das ist definitiv eine Riesenempfehlung. Und was ich auch sehr charmant finde, die Jungs von Lewis, also muss man wirklich sagen, die machen da einen grandiosen Job. Die haben eine sogenannte Schrauberbibel, heißt es, glaube ich. Und ich muss gucken.
Also ich schau mal nach.
Parallel. Genau, ich meine, das hat 140 Seiten mit Schraubertipps von wie poliere ich meinen Tank bis hin, wie wechsle ich Bremsbeläge. Ist wirklich gut bebildert. Und die wollen für dieses wirklich massive, gebundene Heftchen wollen die 2,95 Euro Schutzgebühr. Und das ist für mich wirklich so eine Empfehlung, wo ich sage, hey, geil, da merkst du, die haben Bock, den Kunden abzuholen, der motiviert ist zu schrauben und machen das wirklich in einer Art, die super gut gemacht ist. Also da kann man der Marke wirklich nur ein großes Lob aussprechen.
211 Seiten sind es übrigens.
211 Seiten
in der, und Schutzgebühr ist... In der 7. Auflage.
Ja. Und das heißt, wie heißt es exakt?
Das große Lewis Schrauber Handbuch. So, jetzt. Ja.
Also
jetzt
das ist top, das kann man auch mal, ich sag mal, die Männer lesen ja gerne auf dem stillen Örtchen. Das kann man sich da hinlegen. Und da hast du ruckzuck einen riesen Überblick an Basis-Know-how, mit dem du dann auch abschätzen kannst, A, möchtest du es machen? Ja. B, traust du es dir zu? Und dann C, um auf unser Thema zurückzukommen, habe ich das passende Werkzeug dafür?
Ja, Klitzekleine Ergänzung noch, zumindest bei BMW weiß ich das aus eigener Erfahrung. Ich habe eine DVD, die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber da ist auch eine Datenbank mit sämtlichen Modellen. Aber da merkt man natürlich auch, da ist die Zielgruppe jetzt nicht unbedingt der Privatschrauber, sondern da ist die Zielgruppe, glaube ich, der BMW-Mechatroniker in der Werkstatt, der dann natürlich das Spezialwerkzeug, was du eben bei vielen Schritten brauchst, dann auch zur Hand hat. Nichtsdestotrotz hilft es auch. Aber wie gesagt, diese Kombination aus Schrauberhandbuch oder YouTube-Tutorial, wie auch immer, da führen viele Wege zum Ziel. Und was dann auch immer hilft natürlich ist, dass man vielleicht die Schrauben auch nicht, weiß ich nicht, auf dem Garagenboden liegen lässt, sondern sich da ein System überlegt, ich sag's mal so, dass man hinterher auch wieder weiß, wo habe ich denn was gehabt und ja, dass hinterher auch dann alle 40 Verkleidungsschrauben wieder dran sind und nicht nur 36. Aber genau. Ja.
Aber das Thema Arbeitsvorbereitung und da muss man leider Gottes sagen, dass bei dem Thema auch der Spruch von der Mama, halt dein Zimmer sauber, auch für die Werkstatt gilt. Also es gibt nichts Nervigeres, wie zu wissen, dass man Werkzeug hat, das aber nicht findet, weil es irgendwo unter einem Lumpen liegt, den man irgendwann mal im Brassel irgendwo draufgeschmissen hat und auf den dann wieder was draufgestellt wurde. Weil neben der reinen Arbeitszeit entfällt, glaube ich, bei vielen Hobbyschraubern auch viel Zeit auf das Thema, wo habe ich das denn hingelegt? Und das kann einem dann auch manchmal so ein bisschen den Spaß verderben, aber
ja,
das soll ja jetzt nicht das Thema sein.
Okay. Ja, aber ich glaube, dann haben wir doch die zwei Kernfragen ganz gut beantwortet. Rob, mir ist eingefallen, vielleicht könnten wir nochmal als Add-on zu dieser Folge, vielleicht könnten wir auch nochmal eine Folge machen zu unseren größten Missgeschicken in der Werkstatt. Aber ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Vielleicht.
Wir können ja mal eine E-Mail an die Kollegen schreiben, was da so zusammenkommt.
Aber das soll es jetzt mal für heute gewesen sein. Und ja, wir wünschen euch einfach gutes Gelingen beim Selberschrauben. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vor allem viel Spaß dabei. Traut euch was.
Ja.
Fangt langsam an, traut euch was und dann... Sorry, wollt ihr nicht ins Wort fallen?
Nee, das passt. Das war das Wort zum Sonntag. Traut euch.
Traut euch, genau. Alles dann bis klar. Zum nächsten Mal.
Ja.
Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.